This podcast is brought to you by LMU Munich.
Ja, lasst uns diese Strategie jetzt nochmal ausprobieren an einem konkreten Integral, und zwar an diesem Integral hier oben. Ihr seht, hier haben wir zwei Variablen. Das bedeutet, eigentlich würden wir hier auch mit einer quadratischen Ergänzung hinkommen. Auf der anderen Seite, mit Blick auf die Koeffizienten, die hier noch von einem Parameter a abhängen, ist es doch eine hässliche Rechnung, hier eine quadratische Ergänzung zu machen. Deswegen lasst uns das mit der Methode der diagonalen Matrix probieren. Dafür müssen wir also diesen Exponenten hier in der Form x transponiert mal eine Matrix a mal x aufschreiben. Und dafür lasst uns schauen, wie so eine quadratische Form eigentlich im Allgemeinen aussieht. Und die sieht also so aus. Ich habe hier einen transponierten Vektor, also einen Zeilenvektor. Dann habe ich eine Matrix mit irgendwelchen Koeffizienten. Und schließlich einen Spaltenvektor. Jetzt kann ich zum Beispiel die Matrix auf den Spaltenvektor multiplizieren und bekomme also dieses Ergebnis. Und schließlich muss ich also den Zeilenvektor mal den Spaltenvektor multiplizieren und bekomme diesen Ausdruck. Also tatsächlich habe ich quadratische Terme in x mit irgendeinem Vorfaktor, Mischterme in x und y mit Vorfaktoren und einen quadratischen Term in y mit einem Vorfaktor. Jetzt muss ich nur noch diese Vorfaktoren identifizieren mit Vorfaktoren aus meinem Ausdruck hier oben. Und bei a11 ist es auch relativ eindeutig, nämlich ich bin mir sicher, dass der Vorfaktor vor dem Term x² gerade a11 ist. Genauso bei y², der Vorfaktor a22, das ist dieser hier. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich habe zwei Mischterme, einmal xy und einmal yx. Aber diese beiden kann ich natürlich zusammenrechnen. Und insgesamt habe ich also a12 plus a21. Und das entspricht also diesem Term hier. Und ich habe eine gewisse Freiheit, wie ich diese Aufteilung mache zwischen a12 und a21. Jetzt soll aber meine Matrix symmetrisch sein. Und das bedeutet, dass a12 gleich a21 sein soll. Das bedeutet, ich wähle am geschicktesten a12 gleich a21 gleich der Hälfte von diesem Vorfaktor. Und das bedeutet, ich habe insgesamt a11 gleich a plus 3, a12 gleich, ja, die Hälfte von diesem Vorfaktor, da geht mir genau der 2 weg. Das heißt, ich habe a minus 3. a21 ist dann die andere Hälfte, also auch wieder a minus 3. Und schließlich a22 ist dieser Vorfaktor hier, ist a plus 3. Und das kann ich also in meine Matrix A reinschreiben und habe sie somit aufgestellt. Und jetzt ist also mein nächster Schritt, diese Matrix zu diagonalisieren. Das bedeutet, ich starte mit der Eigenwertgleichung. Nochmal kurz zusammengefasst, worum es hier geht. Jede Matrix hat bestimmte Vektoren, die sie nur streckt, ohne ihre Richtung zu ändern. Und solche Vektoren nennt man dann Eigenvektoren. Und der Streckfaktor Lambda heißt dann Eigenwert. Und diese Eigenwertgleichung kann ich also umstellen, indem ich die rechte Seite hier nach links bringe. Und dann kann ich den Vektor v ausklammern und bekomme also diese Form der Eigenwertgleichung. Ja, da habe ich also ein Produkt, das 0 werden soll, aber der Eigenvektor soll nach Definition nicht 0 sein. Das bedeutet, man würde eigentlich hoffen, dass dieser Vorfaktor hier 0 wird, aber der wird höchstwahrscheinlich nicht 0, weil dieser Term hier Lambda mal 1 diagonal ist, aber die Matrix A in unserem Fall zum Beispiel nicht diagonal ist. Aber zum Glück ist das bei Matrizen so ein bisschen anders als bei Zahlen. Der V-Faktor muss nicht 0 werden, er darf bloß nicht invertierbar sein. Denn wenn er invertierbar wäre, dann könnten wir ja diesen V-Faktor, diese Matrix hier auf die andere Seite bringen und dann stünde ich hier V gleich 0. Das wollen wir nicht. Also fordern wir, dass diese Matrix hier in den Klammern nicht invertierbar ist und dafür muss ihre Determinante gerade 0 sein. Das ist also immer der Ansatz, um Eigenwerte herauszubekommen. Man setzt also die Determinante von diesem Ausdruck hier, also a minus lambda mal die Einheitsmatrix, auf 0. Und das gibt uns eine Gleichung, aus der wir die Eigenwerte lambda bestimmen können. Also lasst uns das ganz explizit für unsere Matrix A tun. Dafür brauchen wir also die Matrix A minus lambda mal die 1-Matrix. Und die stellen wir am besten komponentenweise auf. In der 1-1-Komponente haben wir also A plus 3 steht in der Matrix A minus lambda mal 1. Denn die Einheitsmatrix hat ja hier einen Eintrag. Also minus lambda. Abseits der Diagonale ändert sich gar nichts, weil die 1-Matrix dort Nullen hat. Also kann ich einfach abschreiben, a minus 3 und a minus 3. Und unten wieder habe ich einen Beitrag von diesem Term. Da habe ich also a plus 3 minus lambda. Dann berechne ich also die Determinante von dieser Matrix. Und die sieht also so aus. Einmal muss ich hier die Hauptdiagonale runter multiplizieren. Da habe ich also zweimal den gleichen Term stehen. Der kommt also im Quadrat. Minus, jetzt muss ich rückwärts laufen. Und hier habe ich auch zweimal den gleichen Term stehen, also a minus 3 zum Quadrat. Ja, das ist das charakteristische Polynom. Das setzen wir auf 0. Und jetzt lasst uns schauen, welche Nullstellen er hat. Das sind dann genau die Eigenwerte lambda. Und dafür lasst uns einfach mal diese Klammer auf die andere Seite bringen. Wir bekommen also. Jetzt können wir die Wurzel ziehen auf beiden Seiten, müssen aber beachten, dass beim Wurzelziehen immer zwei Lösungen entstehen, die Plus- und die Minuslösung. Und jetzt können wir diese Gleichung hier nach Lambda auflösen, bekommen also. Das hier. Und das gibt uns also zwei Eigenwerte, nämlich Lambda 1. Sagen wir mal, das ist die. Das hier. Und das gibt uns also zwei Eigenwerte, nämlich Lambda 1. Sagen wir, das ist die Pluslösung. Da habe ich also a plus 3 plus a minus 3. Die 3 heben sich weg. Die a's addieren sich auf zu 2a. Und Lambda 2, das wird dann die Minuslösung sein. Da habe ich also Lambda plus 3 minus a minus 3. Diesmal heben sich die a's weg und die 3 addieren sich auf zu 6. Das sind also meine zwei Eigenwerte. Und sobald ich die Eigenwerte habe, kann ich die Eigenvektoren berechnen. Und die helfen mir dann, eine Transformationsmatrix aufzustellen. Lasst uns also den Eigenvektor V1 zum Eigenwert Lambda 1 ausrechnen. Das machen wir also mit diesem Ansatz. Wir gehen zurück zu unserer Eigenwertsgleichung und schreiben sie voll auf und setzen also die Matrix A und den Eigenwert Lambda 1, den wir ja schon herausgefunden haben, ein. Bekommen also, naja, unsere Matrix A ist hier oben, A plus 3 minus den Eigenwert Lambda 1, also minus 2a. Abseits der Diagonale ändert sich wieder nichts, also haben wir A minus 3 oben und unten. Und hier auf der Diagonale haben wir wieder A plus 3 minus 2a. Das alles auf unseren Eigenvektor, den wir herausbekommen wollen, nennen wir seine Komponenten mal x und y. Jetzt können wir die Matrix ein wenig vereinfachen, bekommen also dieses Gleichungssystem für den Eigenvektor V1. Nun, dieses Gleichungssystem müssen wir jetzt lösen und eine Besonderheit bei solchen Gleichungssystemen, die entstehen, wenn man den Eigenvektor erhalten möchte, ist, dass sie immer unterbestimmt sind. Also mindestens eine Gleichung ist überflüssig. Das heißt, in dem Fall haben wir aus zwei Gleichungen eine, die uns irgendeine wertvolle Information liefert, und die andere liefert uns genau die gleiche Information, also nichts Neues. Woran liegt das? Das liegt daran, dass immer ein Freiheitsgrad noch frei bleibt in einem Eigenvektor, nämlich seine Länge. Denn der Eigenvektor ist nur bis auf seine Länge bestimmt, nur seine Richtung ist fix, bestenfalls. Seine Länge kann aber nicht fix sein, denn ihr seht, wenn ich diese Eigenwertsgleichung hernehme und den Eigenvektor mit irgendeinem Vorfaktor multipliziere, ihn also skaliere, dann gilt die Eigenwertgleichung weiterhin. Das bedeutet, die Länge von dem Eigenvektor kann nicht festgelegt sein durch dieses Gleichungssystem. Also nehmen wir zum Beispiel die erste Gleichung, die gibt uns also 3 minus a mal x plus a minus 3 mal y ist gleich 0. Und ihr seht, diese Klammer hier ist genau minus die Klammer hier vorne. Das bedeutet, wir können diese Gleichung schreiben als x minus y ist gleich 0. Kürzen also hier die Klammer 3 minus a heraus. Ja, und das gibt uns also die Information, x ist gleich y. Und das bedeutet, unser Eigenvektor v1 hat die Form 1, 1 mit irgendeinem Vorfaktor. Nennen wir ihn mal c. Also ihr seht, 1, 1 löst definitiv diese Gleichung. Natürlich lösen auch andere Kombinationen diese Gleichung 2, 2 oder 3, 3. Aber die stecken hier quasi in diesem c drin. Und jetzt möchten wir das c so wählen, dass der Vektor hier normiert ist. Das wird uns dabei helfen, die Transformationsmatrix orthogonal aufzustellen. In diesem Fall wählen wir also c als 1 durch die Norm von diesem Vektor 1, 1, und diese Norm ist also auf Wurzel 2. Das heißt, unser normierter Eigenvektor ist 1 durch Wurzel 2, 1, 1. Genauso bestimmen wir den Eigenvektor v2 zum Eigenwert Lambda 2. Ich mache die Rechnung etwas schneller, weil sie exakt genauso verläuft. So, das ist der zweite Eigenvektor zum Eigenwert Lambda 2. Nun können wir aus diesen beiden Eigenvektoren die Transformationsmatrix T aufstellen. Die Transformationsmatrix T haben wir ja definiert als die Matrix, die die geschlankte Basis, also die Basis, in der die Matrix A diagonal ist, in die ursprüngliche Basis überführt. Es ist also die Frage, wie kommen wir an dieses T heran? Und der simple Trick hier ist, wir schauen uns an, was passiert, wenn wir für den Vektor x einen Eigenvektor einsetzen. Lasst uns das einfach mal kurz hinschreiben. Und der Clou an der Geschichte ist, dass der Eigenvektor, den wir hier ausgerechnet haben, der ist ja gegeben in der Standardbasis. Das bedeutet, er kommt hier auf die linke Seite. Naja, aber was kommt dann hier auf die rechte Seite? Was ist das x-Schlange, das zu diesem Eigenvektor gehört? Das ist ja genau dieser Eigenvektor, aber in der Basis aus Eigenvektoren. Das heißt, der Vektor hier, der ja selbst der erste Basisvektor ist, hat in der Basis Schlange die Form 1, 0. Also ich schreibe hier an diese Tupelnotation die entsprechende Basis hin. In der Basis aus Eigenvektoren hat der Eigenvektor die Darstellung 1, 0. Und das können wir uns ja ausrechnen. Ihr seht, bei der Multiplikation der Transformationsmatrix mit 1, 0 bekommen wir genau die erste Spalte, also T1, 1, T2, 1. Ja, und das ist also eine kurze Herleitung der Aussage, dass die Matrix T so aufgestellt, also aus der geschlankten Basis der neuen Basis in die alte Basis. Diese Matrix T hat als Spaltenvektoren genau die Eigenvektoren, die man hier in der Standardbasis ausgerechnet hat. Und somit können wir also die Matrix T aufstellen. Wir haben vor beiden Basisvektoren den Vorfaktor 1 durch Wurzel 2 und die erste Spalte ist also 1, 1 und die zweite Spalte ist 1 und minus 1. Jetzt können wir den Exponenten im Gauss-Integral umschreiben in der neuen Basis, ganz explizit. Und zwar haben wir ja diesen Exponenten schon interpretiert als diese quadratische Form. Und wir haben gesehen, dass mit Hilfe der Transformationsmatrix T wir diese quadratische Form folgenderweise umschreiben können. X transponiert ist also nichts anderes wie T mal X Schlange transponiert mal A mal T mal X Schlange. Und wenn wir also diese Klammer wieder auflösen, dann haben wir X Schlange transponiert, T transponiert, A, T und X Schlange. Und ihr seht also, dieses T, das wir hier aufgestellt haben, ist tatsächlich orthogonal. Warum ist das so? Naja, unsere Matrix war symmetrisch und bei symmetrischen Matrizen sind die Eigenvektoren zu unterschiedlichen Werten orthogonal. Das bedeutet übrigens, wenn ihr eine Matrix habt, wo einer der Eigenwerte entartet ist, also mehrfach vorkommt, dann könnt ihr nicht darauf hoffen, dass die Eigenvektoren zu diesem entarteten Eigenwert automatisch orthogonal sind. Ihr müsst sie gegebenenfalls noch orthogonalisieren, autonomieren, zum Beispiel mit dem Gram-Schmidt-Verfahren. Aber Eigenvektoren zu unterschiedlichen Eigenwerten sind tatsächlich bei symmetrischen Matrizen orthogonal. Sie sind aber erstmal nicht notwendigerweise normiert. Aber auch darum haben wir uns gekümmert. Wir haben unsere Eigenvektoren normiert. Und deswegen ist unsere Matrix T also tatsächlich orthogonal. Und deswegen können wir also dieses T transponiert hinschreiben als T invers. Und dieses Sandwich hier, wie wir vorher schon überlegt haben, ist genau die Matrix in der neuen Basis, in der geschlankten Basis, wo sie also Diagonalform annimmt. Und diese neue Diagonalmatrix nennen wir D. Und diese Matrix D können wir ganz explizit einsetzen. Wir wissen, wie diese Matrix D aussieht, nämlich steht in der Matrix D, also ganz oben, der erste Eigenwert, also Lambda 1, und der war in unserem Fall 2a. Und an der zweiten Stelle auf der Diagonale steht der zweite Eigenwert, der war bei uns also 6. Man muss aufpassen, dass man die Eigenwerte in der gleichen Reihenfolge aufschreibt, wie man die Eigenvektoren in der Transformationsmatrix aufgeschrieben haben. Also die Nummerierung ist ja an sich willkürlich, aber sie muss konsistent sein. Ja, und jetzt können wir also dieses hier ausmultiplizieren und bekommen nur noch die quadratischen Terme, nämlich einmal x Schlange zum Quadrat mal 2a. Und aus dem anderen diagonalen Eintrag bekommen wir also 6y Schlange Quadrat. Ja, das ist also unser Exponent in der neuen Basis und ihr seht, die Mischterme sind verschwunden, also können wir die Gauss-Integration tatsächlich ausführen. Aber bevor wir das tun, müssen wir uns noch um die Jacobi-Determinante kümmern, die wir ja auch brauchen für den Koordinatenwechsel. Und wir sollen das hier also laut Aufgabenstellung ganz explizit machen. Also lasst uns das tun. Wir haben unsere Matrix T, die wir vorher aufgestellt haben, so angesetzt. Das bedeutet, der ungeschlankte Vektor xy hat folgende Form. Meine Matrix T mal den geschlankten Vektor x Schlange y Schlange. Und das können wir jetzt ausmultiplizieren und bekommen also diese Ausdrücke für x und y. Ja, und jetzt ist ja die Jacobi-Matrix nichts anderes wie die Ableitung der alten Koordinaten nach den neuen Koordinaten. In Indexnotation ist also der Eintrag ij der Jacobi-Matrix die Ableitung der i-ten alten Koordinate nach der j-ten neuen Koordinaten. Und das ist ja nichts anderes wie die Transformationsmatrix, wenn es sich um eine lineare Transformation handelt. Aber das können wir hier ganz explizit machen. Wir haben ja hier unsere alte Koordinate x durch die neuen Koordinaten x-Schlange und y-Schlange ausgedrückt. Das bedeutet, wenn wir die Jacobi-Matrix ausschreiben, dann kommt in den ersten Eintrag also del x nach del x-Schlange. Und ihr seht, das ist nichts anderes wie 1 durch Wurzel 2. Und del x nach del y-Schlange ist ebenfalls 1 durch Wurzel 2. Und del y nach del x-Schlange, da sind wir also hier, das ist auch 1 durch Wurzel 2. Und schließlich del y nach del y-Schlange, da haben wir also ein Minus 1 durch Wurzel 2. Und das ist also, wenn wir 1 durch Wurzel 2 aus der Matrix herausziehen, dann erkennen wir, das ist nichts anderes wie unsere Transformationsmatrix T. Also die Indexschreibweise hat alles richtig gemacht, aber jetzt haben wir uns das nochmal explizit hingeschrieben. Ja, die Jacobi-Determinante wird uns hoffentlich 1 liefern, weil die Matrix orthogonal ist, aber wir können uns davon explizit überzeugen. Wir brauchen also die Determinante von dieser Matrix J und das ist also nichts anderes wie das Produkt hier auf der Diagonalen, das ist also minus 1 durch Wurzel 2 ins Quadrat minus das Produkt hier nach oben, also auch wieder 1 durch Wurzel 2 ins Quadrat. Und das ist also minus 1 halb. Minus 1 halb ist minus 1. Ja, das ist die Determinante der Jacobi-Matrix. Und die Jacobi-Determinante ist ja ein bisschen irreführend vielleicht, aber so ist die Bezeichnung, ist der Betrag dieser Determinante der Jacobi-Matrix. Und der ist also 1, genauso wie vermutet. Also auch wieder ein wichtiger Punkt. Eine orthogonale Matrix hat nicht notwendigerweise Determinante 1, sondern 1 oder minus 1. Das spielt aber keine Rolle, weil wir den Betrag benötigen. Ja, und jetzt können wir alles zusammensetzen und die Integration des Gauss-Integrals tatsächlich ausführen. Wir starten also mit unserem Gauss-Integral und schreiben den Exponenten über diese quadratische Form. In Matrixnotation wechseln die Koordinaten in die neue Basis x-Schlange, y-Schlange. Und jetzt setzen wir also unsere Ergebnisse ein. Wir haben also die Integration nach x-Schlange, die Integration nach y-Schlange. Die Jacobi-Determinante war ja 1, das heißt, die fliegt raus. Und jetzt können wir also einsetzen, was unser Exponent in neuen Koordinaten gewesen ist. Das ist also e hoch minus 2a x Schlange Quadrat plus 6y Schlange Quadrat. Und nachdem die Mischterme jetzt weg sind, können wir die beiden Integrationen auseinanderziehen und bekommen also dieses Produkt aus zwei Integralen. Und jedes dieser Integrale ist also ein ganz normaler Gauss in einer Variablen. Und da haben wir ja unsere Formel, die sagt uns, dass dieses Integral Wurzel aus Pi über dem Vorfaktor hier ist, also über 2a. Und dieses Integral ist Wurzel aus Pi durch den Vorfaktor hier, also 6. Also haben wir insgesamt Wurzel aus Pi Quadrat durch 12a. Und ihr seht, hier unten steht tatsächlich das Produkt aus den beiden Eigenwerten 2a und 6. Das heißt, diese Formel, die wir uns vorher überlegt haben, dass das nichts anderes ist wie in dem Fall Wurzel Pi Quadrat durch die Determinante der Matrix, ist tatsächlich wahr. Ja, wir haben das jetzt sehr ausführlich durchgerechnet Aber wie schon erwähnt, ihr kennt das Resultat und wenn ihr in Zukunft solche Integrale ausführen sollt, dann könnt ihr sofort diese Formel hier verwenden, ohne diese mühsamen Rechnungen nochmal auszuführen. Es reicht, die Determinante der Matrix auszurechnen. Ja, das wär's mit der Aufgabe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.